Mein Name ist Florian Haase, ich bin der Gastgeber dieser Gesprächsreihe und begrüße Sie ganz herzlich zu Techs Unplugged. In jeder Folge habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin aus unserer deutschen oder internationalen Steuerpraxis zu Gast. Wir berichten über die Vielfalt der Steuerberatung, über die Hot Topics in unseren Beratungsfeldern. Aber vor allem wollen wir die Menschen hinter der Beratung vorstellen und zu Gehör bringen und zeigen, was uns neben der fachlichen Expertise als Beratungsfirma so einzigartig macht. Heute für die letzte Folge unserer Podcast-Reihe habe ich einen Gast bei mir, auf den ich mich besonders gefreut habe, nämlich Christian Rödel, den derzeitigen Namensgeber von Rödel und Partner und Sohn des Unternehmensgründers. Herzlich willkommen, Christian.
Freut mich sehr, bei dir zu sein. Endlich bin ein großer Fan deines Podcasts.
Sehr schön. Und auch an dich, wie an alle anderen, die Eingangsfrage. Sag mal, Christian, was machst du eigentlich bei Rödel und Partner?
Ich bin der Vorsitzende unserer beiden obersten Gremien, also der Geschäftsleitung und unseres Global Board. Auf Deutsch würde man wahrscheinlich schlicht sagen, der Chef. Und es ist eine Aufgabe, die mir großen Spaß macht, die verantwortungsvoll ist, aber wunderschön. Ich arbeite noch viel mit Mandanten, vor allem mit Unternehmerfamilien, mit deren Themen, die Unternehmer, dieses Unternehmen betreffen und gerade auch den Überlappungsbereich zwischen Familie und Unternehmen, zum Beispiel bei der Unternehmensnachfolge. Ich bin dann auch direkt für einige unserer Länder und unserer Bereiche in Deutschland, auch für Serviceeinheiten, zum Beispiel Unternehmenskommunikation, Personalentwicklung, direkt verantwortlich, was mir auch großen Spaß macht. Natürlich bin ich als Unternehmenslenker auch für alle unsere knapp 6.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit und für unsere über 100 Büros, unsere eigenen Büros in 49 Ländern zuständig. Sehr wichtig in der Tätigkeit eines jeden CEO, auch bei mir, ist die Verantwortung für die Strategie des Unternehmens. Also die Entwicklung, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen natürlich, die Entwicklung der langfristigen Ziele unseres Unternehmens und auch des Weges dorthin, der Art und Weise, wie wir diese Ziele erreichen, welche Zwischenziele es gibt, welche Meilensteine. Und im Rahmen dieser Gesamtunternehmensstrategie entwickeln dann auch unsere Geschäftsfelder und unsere Länder ihre eigenen Strategie. Die wichtigste Zuständigkeit aus meiner Sicht für einen Unternehmenschef ist aber die Prägung der Unternehmenskultur. Jeder CEO ist automatisch auch Mr. oder Mrs. Unternehmenskultur. Die Art und Weise, wie in dem Unternehmen das Zusammenleben stattfindet, die Zusammenarbeit, wie wirklich die Werte tagtäglich im Umgang gelebt werden, das ist eine ganz zentrale Aufgabe, dieses Zusammenleben zu prägen, nach innen, aber auch nach außen. In unseren Markt, in unser Umfeld, gegenüber unseren Mandanten. Insoweit ist der CEO immer ein wichtiges Gesicht des Unternehmens nach innen und auch das wichtigste Gesicht des Unternehmens nach außen.
Bevor wir da später nochmal etwas tiefer einsteigen, will ich vielleicht mal ein paar Jahre zurückblenden, nämlich in deine Kindheit. Du bist ja mit einigen Geschwistern aufgewachsen als Sohn eines Vollblutunternehmers. So haben jedenfalls deinen Vater sehr viele, die ihn noch kannten, wahrgenommen. Wie war das so als Kind im Hause Rödel? Hast du gemerkt, dass dein Vater besonders umtriebig war, wahrscheinlich auch oft nicht zu Hause? Wie hat es dich und euch geprägt? Hast du da noch Erinnerungen?
Ja, selbstverständlich habe ich da Erinnerungen. Es ist für mich immer auch eine schwer zu beantwortende Frage, seit wann ich denn eigentlich bei Rödel und Partner bin, weil tatsächlich habe ich die Anfänge natürlich hautnah mitbekommen, als mein Vater die Kanzlei bei uns im Souterrain in unserem Wohnhaus gegründet hat. Ja, das Sekretariat war outgesourced.
Da warst du 6 oder 7 Jahre alt, glaube ich, ne? Etwa.
Ja, der offizielle Beginn ist ja 1977. Vorher gab es so einen Übergang zwischen der Angestellten und der selbstständigen Tätigkeit. Also ich bin 69er Jahrgang, also war ich da 8 Jahre und habe das natürlich alles hautnah mitbekommen. Habe das aber als nichts Besonderes empfunden, sondern so war das halt. Wie du sagst, ich kann, denke ich, sagen, dass wir eine Großfamilie sind. Wir sind 6 Geschwister und es war jetzt nicht so, dass in meiner Kindheit und Jugend unser Unternehmen, die Kanzlei, jetzt das ständig präsente und dominierende Thema war, sondern da gab es natürlich zu Hause auch immer private Dinge. Ja, jeder hatte seine Themen mit Freunden. Wir haben alle viel Sport getrieben, mit Schule. Wir haben uns viel über Freizeit, Urlaub unterhalten und das Unternehmen war natürlich auch mit präsent. Aber es war nicht so, dass das jetzt unsere Gedanken in der Familie und unseren Tag geprägt hat. Wir durften, schrägstrich mussten, als Kinder aber auch immer zu Veranstaltungen mitgehen. Was besonders beliebt war, war natürlich immer der 1. FC Nürnberg. Mein Vater hat doch einige Mandanten gewonnen über seine Tätigkeit im Finanz- und Wirtschaftsbeirat, so hieß es damals beim Club. Und wir durften auch immer nach dem Spiel mit in den VIP-Raum, wie wir gesagt haben, also VIP-Raum. Da kamen dann auch nach dem Spiel immer irgendwann die Spieler. Das hat uns natürlich sehr großen Spaß gemacht.
Man sagt ja trotzdem, auch wenn es ein bisschen differenzierter war, so wie du es jetzt dargestellt hast, dass beim Familienunternehmen die Firma immer mit am Abendbrotstisch sitzt. Und je älter man wird, also spätestens, denke ich mal, als Jugendlicher, 15, 16, dann betrachtet man das ja auch anders als Kind. Und dann gibt es ja, denke ich, immer zwei Extreme. Entweder man interessiert sich für das, was da passiert, oder eben gerade nicht. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ja, ich habe mich dafür schon interessiert, aber in meiner Jugend war ja Rödl und Partner nicht vergleichbar mit heute, ja. Als ich begonnen habe, Jura zu studieren, 1988, da waren wir vielleicht so 100, 150 Personen und eine reine Nürnberger Kanzlei, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Das war interessant, das hatte natürlich schon eine lokale Bedeutung und auch Bekanntheit. Ich fand es ganz witzig, als immerhin der Lehrer für Wirtschafts- und Rechtslehre in der Schule in der 9. Klasse mal gesagt hat, da ging es dann um Steuern. Naja, ihr Vater, der ist ja auch beim Finanzamt und prüft Steuern. Da habe ich gesagt, nee, der ist doch auf der anderen Seite, ja. Also wahrscheinlich hat der Wirtschaftsprüfer und Betriebsprüfer irgendwie verwechselt. Aber also das Unternehmen saß jetzt nicht immer als weißer Elefant mit am Tisch, aber wir haben das natürlich schon mitbekommen und wir haben auch schon sehr deutlich mitbekommen, dass es auch Schwankungen gab. Also mein Vater war manchmal wirklich super drauf, euphorisch, dann war er wieder geknickt. Das Unternehmerleben ist ja nicht eine ständige Bewegung auf der Sonnenseite und mit Begeisterung und ein Erfolgserlebnis jagt das nächste, sondern es gibt ja auch immer größere und kleinere Rückschläge und Enttäuschungen. Und dann kommt es natürlich darauf an, sich dann schnell wieder zu fangen, aufzustehen und auch mit Begeisterung dann wieder weiterzumachen. Ja, das haben wir schon mitbekommen.
Gut, dann sagst du, du hast begonnen, Jura zu studieren. Das heißt aber natürlich nicht zwangsläufig, dass man dann seinen Weg auch in den Steuerbereich findet. Also gab es auch Rechtsgebiete außerhalb der Besteuerung, die dir Spaß gemacht haben oder die dich interessiert haben?
Ja, absolut. Also ich habe eigentlich erst relativ spät begonnen, mich mit Steuerrecht zu beschäftigen. Im Studium eigentlich, ja, ein bisschen, aber da gab es im Jurastudium noch nicht so viele Angebote. Ich habe da auch mal ein Seminar gemacht, was mir auch sehr gut gefallen hat und die Vorlesungen besucht.
Aber war in Bayern ja, glaube ich, auch Pflichtfach, oder? War das damals noch nicht zu deiner Zeit?
Im zweiten Examen, ja.
Ja.
Ja, da mussten sich dann alle mit Einkommensteuerrecht und Abgabenordnung beschäftigen. Das finde ich gut, dass das Pflichtfach ist, ja. Überhaupt finde ich die juristische Ausbildung in Deutschland viel besser als ihr Ruf. Ja, mich hat Jura von Anfang an sehr fasziniert. Das ist ja etwas, was man in der Schule nicht oder kaum hatte. Die Systematik unseres Rechts, gerade der alten Gesetze des BGBs, des HGBs, hat mich sehr, sehr fasziniert. Wie es möglich ist, durch diese abstrakten Regelungen, ja, die dann auch ineinander greifen, auch komplexe Lebenssachverhalte zu lösen. Und die Technik der Auslegung, ja, die Methodenlehre hat mich auch sehr interessiert und begeistert. Und ich finde es wirklich hervorragend, dass wir im deutschen Jurastudium nicht nur Rechtskunde haben, ja, also lernen, was es so die Rechtsinhalte sind, wie in anderen Ländern, sondern dass wir wirklich auch Rechtswissenschaft, Rechtsmethodik lernen, also neben dem Wissen auch sehr viel können, was den Juristen die Möglichkeit gibt und die Fähigkeit vor allem gibt, sich auch mit neuen Rechtsgebieten, die ja ständig entstehen, systematisch auseinanderzusetzen. Und ich war dann nach dem Referendariat und nach meinem Studium in den USA, dann hier im Notariat in Bayern und dann später ja bei Baker & McKenzie und habe mich da eben mit Notariat natürlich mit Erbrecht und Gesellschaftsrecht und Immobilienrecht auseinandergesetzt und später bei Baker dann auch Transaktionen gemacht und habe dann festgestellt, dass es ja neben den gesellschaftsrechtlichen oder zivilrechtlichen Themenkomplexen da auch noch ein anderes Rechtsgebiet gibt, ja, was mir damals wie so eine Schattenwelt noch vorkam, ja, so daneben. Und die beiden, ich würde jetzt mal sagen, komplementären Säulen, also das Zivilrecht, Gesellschaftsrecht und das Steuerrecht, die beeinflussen sich ja unheimlich gegenseitig. Ja, da werden Tatbestände ausgelöst im Steuerrecht und auf der anderen Seite werden natürlich Verträge, auch gerade Gesellschaftsverträge und Transaktionen, Strukturen steuerlich getrieben, strukturiert. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich unbedingt auch Steuerrecht können muss, um diese Sachverhalte wirklich zu verstehen. Ja, also so wie ein zweites Bein kam mir das vor und war dann auch von der Systematik des Steuerrechts auch begeistert. Ja, das hört sich vielleicht komisch an, weil viele denken, das Steuerrecht ist doch nur eine chaotische Ansammlung unsystematisch nebeneinander stehender Normen, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Ja, also die verschiedenen Steuerarten dann im Einkommensteuerrecht, die Einkunftsarten oder im Ertragssteuerrecht überhaupt, die Abgrenzung zwischen Privatvermögen, Betriebsvermögen, die Übergänge mit den entsprechenden steuerlichen Folgen, also Verstrickung, Entstrickung, Umwandlungen. Diese Systematik, mit der ja man ja sehr viel im Steuerrecht verstehen kann, die hat mich schon wirklich fasziniert und vor allem dann auch im Gesellschaftsrecht, ja, diese letztlich ja nur zwei steuerlichen Rechtsformen, das Einzelunternehmen und die Körperschaft und dann dazwischen stehend diese sonderbaren Personengesellschaften, ja, die da so hin und her oszillieren zwischen diesen beiden Polen. Also das hat mich sehr, sehr fasziniert und ich muss auch heute sagen, Steuerrecht ist juristisches Hochreck. Ja, es ist Jura durch und durch. Da dürfen sich Juristen nicht abschrecken lassen, nur weil da auch Zahlen vorkommen. Ja, man sollte die vier Grundrechenarten beherrschen, das ist klar und vielleicht ein bisschen Prozentrechnung, aber das ist ja keine mathematische Herausforderung. Also mich hat dann Steuerrecht begeistert und insbesondere das internationale Steuerrecht, wenn dann die Systematiken aus verschiedenen Ländern letztlich ungebremst aufeinandertreffen und in Einklang gebracht werden müssen oder zumindest Brücken gebaut werden müssen durch ja, das internationale Steuerrecht, die Doppelbesteuerungsabkommen, auch durch unser inländisches internationales Steuerrecht. Das hat mich doch sehr, sehr fasziniert und fasziniert mich auch heute noch, muss ich sagen.
Zumindest die Begeisterung kann ich auch teilen, wie du ja weißt, ja, ob das Steuerrecht im Übrigen heute noch so wirklich systematisch ist. Da habe ich manchmal so meine Zweifel.
Nein, Florian, das weiß ich ja auch. Man ist ja bekannt, dass es natürlich Lenkungsfunktionen hat und da auch in vielerlei Weise missbraucht wird, aber mir ist es doch wichtig, auch für die jungen Steuerrechtler, Steuerberater mal festzustellen, dass es da eine Grundsystematik gibt, mit der man doch sehr viel verstehen kann. Vor allem dann auch, was die Systembrüche sind, die Ausnahmen, die dann dort eingebaut sind.
Das stimmt sicher und es ist auch jeden Fall gut und wichtig, den Nachwuchs für diese Schnittstellen zu begeistern. Trotzdem, da war ich gerade stehen geblieben, dein Vater war ja noch ein sogenannter Dreibänder, also hat auch noch den Wirtschaftsprüfertitel erworben. Dafür hast du dich aber offensichtlich nicht interessiert, was ich gut verstehen kann.
Was soll ich jetzt dazu sagen, Florian? Ich bin nach Notariat und internationaler Großkanzlei dann zu uns gekommen und habe dann erstmal in einem gemischten Prüfungs- und Steuerberatungsteam, also laufende Steuerberatung, begonnen. Tolle Leute, ein tolles Team und habe dann da auch mitgeprüft und ja, da ist der Funke dann doch nicht so ganz übergesprungen. Sagen wir mal so.
Verständlich. Ich selber habe ja bis auf meine eigene nie eine Steuererklärung gemacht für einen Mandanten. Wie ist das bei dir? Hast du das damals auch mal gemacht, quasi in der praktischen Ausbildung, wenn man so will?
Ja, das habe ich schon gemacht. Da war mir natürlich Dativ eine große Hilfe. Und das habe ich schon gemacht, ja, für die Mandanten, die wir da betreut haben in diesem Team. Also klar, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuererklärungen. Aber ich muss auch zugeben, das ist jetzt nicht der Teil der Steuerberatung, der mich am meisten fasziniert. Und wahrscheinlich kann ich das auch nicht besonders gut. Das können andere sicherlich viel, viel besser. Genauso wie die Wirtschaftsprüfung. Ja, ich meine, Wirtschaftsprüfung ist natürlich ein ganz tolles und auch intellektuell äußerst anspruchsvolles Gebiet. Bei uns auch ein extrem wichtiges Geschäftsfeld, das ja auch unsere Marke stark prägt. Aber ich denke, die Zeiten sind vorbei, in denen eine Person alles können muss und machen muss und im Griff haben kann, was wir in unserem Unternehmen machen. Ja, das war sicherlich in der Generation vor uns noch etwas anders.
Du bist ja 1999, glaube ich, 2000, so die Ecke dann ins Unternehmen eingestiegen. Dein Vater ist sozusagen formal dann erst 2010, glaube ich, aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Ich habe mal in früheren Interviews von dir gelesen, dass dieses Bild, das man von außen vielleicht hat, dass sozusagen diese Nachfolge sich geradezu aufgedrängt hat und dann ja auch so vollzogen wurde, dass das für dich lange Zeit gar nicht so klar war, wie vielleicht ja auch der Werdegang über das Notariat und die Großkanzlei zeigt. Gab es vielleicht doch an irgendeiner Stelle sozusagen den Wechsel in deinem Empfinden, wo du dann gesagt hast, ich mach's, ja? Also kannst du das vielleicht so ein bisschen beschreiben, weil ich glaube, das ist etwas, was in vielen Familienunternehmen oder generell beim Übergang auf die nachfolgende Generation ein Thema ist. Wann weiß ich sozusagen als Nachfolger, dass ich das das wirklich will?
Da hast du natürlich recht und es ist wirklich eine interessante Frage. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt bei uns keine Erbhöfe und das haben wir Kinder sehr oft gehört und auch akzeptiert. Ich glaube, so ganz vom Herzen kam es bei ihm dann doch nicht, weil er dann schon sehr froh war, dass es dann einen Nachfolger aus der Familie gab. Und ich habe ihm dann immer gesagt, ja, also auch noch natürlich während des Studiums und auch im Referendariat, ja, ist klar, ich weiß auch noch nicht, was ich dann machen werde. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, die einem als Juristen offenstehen können. Und ich habe natürlich auch während des Studiums, ja, ich habe 88 begonnen, dann war 89 Fall der Mauer und die Öffnung der neuen Bundesländer, diese fulminante Entwicklung, die das Unternehmen da genommen hat, dann auch mit dem ersten Auslandsbüro 91 in Prag, diese fast explosionsartige Entwicklung in den 90er Jahren habe ich schon mitbekommen, war da auch fasziniert. Aber ich habe ja nicht in Erlangen studiert und zu Hause gewohnt, sondern in Würzburg, dann auch in Frankreich und war als Referendariat auch in Frankreich als Referendar und USA studiert. Das heißt, ich war nicht zu Hause, ich war nicht in Nürnberg, abgesehen natürlich von Besuchen, aber habe das schon mitverfolgt und war da fasziniert. Habe mich aber da innerlich und auch gegenüber meinem Vater nicht festgelegt und er hat auch nicht gedrängt. Ne? War wahrscheinlich auch Taktik von ihm. Und als ich dann das Angebot bekam, Notar zu werden, da hatte er zufällig war es an dem Tag, an dem ich in München im Justizministerium dieses Informationsgespräch hatte, auch einen Termin in München. Da sind wir zusammen runtergefahren und haben uns da auch intensiv drüber unterhalten. Und er hat mir auch sehr eindrücklich empfohlen, diese berufliche Option jetzt nicht vorschnell aufzugeben, sondern mir das auch wirklich anzusehen, was ja auch mein Wunsch und mein Ziel war. Ich glaube, die große Befürchtung meines Vaters, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Geschwistern, war schon, dass er jemand von uns in eine bestimmte Richtung drängt und dann er später mal sich selbst Vorwürfe machen muss oder er dann von seinen Kindern Vorwürfe gemacht bekommt. Ja. Also es war kein Drängen, es gab auch keine Termine oder Ultimaten, gar nicht. Und die Entscheidung ist bei mir dann endgültig gefallen, als ich dann erkannt habe, dass Notar zwar ein Beruf ist, der viel interessanter ist, als ich am Anfang gedacht hatte, aber doch nicht der ist, den ich mein ganzes Leben lang machen möchte, insbesondere vor dem Hintergrund unseres eigenen Unternehmens. Und als ich dann aus dem Notariat rausgegangen bin, nach knapp einem Jahr und zu Baker McKenzie gewechselt bin, dann war mir schon klar, dass mich der Weg zur Röhl & Partner führen wird.
Es ist ja dann, man das manchmal so beobachtet bei Unternehmensnachfolgen, dass sie entweder nur sehr, sehr schleppend vollzogen werden oder mit Widerwillen der Beteiligten. Das ist zumindest von außen betrachtet oder auch mit Insiderkenntnissen sozusagen aus dem Unternehmen bei euch ja vorbildlich gelungen. Ja, also dein Vater konnte offenbar dann auch abgeben, wollte das auch. Und anders als bei vielen anderen Unternehmen ist es hier nicht so gelaufen, dass quasi hinten eingerissen wird, was vorne aufgebaut wurde, sondern der Werdegang von Rödel und Partner ist ja weitergegangen, auch seit 2010. Das Unternehmen hat sich prächtig entwickelt, immer aus den Wurzeln heraus, ja, Betreuung des Familienunternehmens beim Gang in das Ausland auf Gesellschafter- und Gesellschaftsebene. Und diesen Weg hast du weiter beschritten. Worauf wäre dein Vater, der ja leider vor einigen Jahren gestorben ist, heute besonders stolz?
Ich glaube, er wäre stolz auf die Entwicklung, so wie sie äußerlich ablesbar ist, ja, auf unser Wachstum und auch auf das Ergebnis, was natürlich viel wichtiger ist als das Volumen und was sich, wie du sagst, ja auch dann nach 2010 sehr erfreulich weiterentwickelt hat. Aber besonders stolz, noch stolzer wäre er auf die Mandanten, die wir gewinnen konnten. Natürlich war er tief drin in den Zahlen, ja, und hat auch sich täglich die Kontoauszüge angesehen, was ja manche vielleicht etwas belächeln, aber das mache ich auch, also zumindest für Deutschland. Liquidität ist die Luft zum Atmen. Und er hat aber sehr stark in Mandanten und in Mandaten gedacht, vom Markt her. Ja, nicht in Finanzen, sondern vom Markt her. Ja, wenn wir tolle Mandanten haben, die zufrieden sind, dann ist das die wichtigste Grundlage für unseren unternehmerischen Erfolg. Also ich glaube, er wäre am stolzesten auf die Mandanten, die wir in den letzten Jahren gewinnen konnten. Und auch auf die Leute, die wir haben. Wie toll sich viele Leute, die damals noch junge Leute waren, als er da war und die inzwischen sehr, sehr etablierte und erfolgreiche Beraterinnen und Berater oder Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer sind. Das würde ihn, glaube ich, auch sehr freuen, ja, das zu sehen.
Es ehrt dich, dass du das nicht sagst, aber ich darf das sagen. Er wäre sicherlich auch stolz auf dich, weil natürlich ist es so, hier arbeiten inzwischen über 5000 Menschen an derselben Sache, an einer Idee für die Zukunft. Aber wie du eingangs gesagt hast, der Chef setzt ja die Leitlinien, der Chef organisiert das Unternehmen und setzt stellst es so auf, dass es sozusagen bestmöglich gedeihen kann. Und das machst eben du seit 2010. Und der Erfolg gibt dir recht. Und insofern würde er sich sicherlich auch freuen, dass sein Wunsch insoweit auch in Erfüllung gegangen ist. Das darf man vielleicht auch mal sagen an dieser Stelle. Gleichwohl hat er ja die letzten Jahre und die besonderen Herausforderungen, die wir hatten durch die Corona-Pandemie, durch Cyberangriffe, durch härteren Wettbewerb am Markt, durch die Konsolidierung in der Wirtschaftsprüfung. Das sind alles Entwicklungen, die waren vielleicht angelegt, aber sie haben sich in besonderer Weise gezeigt in den letzten Jahren und auch ganz aktuell. Was sind aus deiner Sicht vor diesem Hintergrund im Moment die zentralen Herausforderungen für Rödl und Partner?
Die größte strategische Herausforderung für uns ist die Personalseite. Wir sind glücklicherweise in der Situation, dass wir doch viele Kolleginnen und Kollegen neu für uns gewinnen können. Durch Corona ist aber auch bei uns die Fluktuation höher geworden. Glücklicherweise immer noch deutlich unterhalb des Branchenschnitts. Aber wir hätten in den letzten 2 Jahren viel mehr noch machen können. Ja, wir hätten mehr Themen entwickeln können. Wir hätten Aufträge von wirklich tollen Unternehmen und Familien annehmen können, die wir ablehnen mussten. Und attraktiv für Personal zu sein, ja, das Personal bei uns auch zu halten, das wir haben, motiviert zu halten, dass sich die Kolleginnen und Kollegen, die Menschen, die ihre Tätigkeit identifizieren, dass sie bei uns etwas lernen, weiterkommen als Berufstätige und auch als Menschen. Das ist wichtig. Da wird sich der Wettbewerb entscheiden an diesem Punkt. Wir brauchen viele gute Leute, die zu uns passen. Und das ist die größte strategische Herausforderung für uns. Dann müssen wir natürlich, wie das andere Unternehmen auch, weiterhin daran arbeiten, unsere Prozesse zu optimieren, zu vereinfachen, ja, administrative Tätigkeiten zu automatisieren, zu digitalisieren. Der Prozess muss erst klar sein und einfach sein, bevor er dann automatisiert werden kann und dabei uns unseren familiären Charakter trotzdem behalten. Das sind die wichtigsten strategischen Ziele. Natürlich wollen wir auch immer wieder neue und tolle Mandanten gewinnen und unsere Mandanten auch zufriedenstellen und hervorragend betreuen. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen wird hoch bleiben. Wir haben glücklicherweise eine sehr gute Marktposition uns mit unseren Teams und Ländern und Standorten erarbeiten können über die letzten Jahre. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir diese Versprechen, die wir an den Markt geben, dann auch wirklich erfüllen können. Und dafür benötigen wir die richtigen Leute.
Wenn wir mal ganz weit in die Zukunft gucken, in das Jahr, in dem ich dann 126 Jahre alt werde und hoffentlich hier immer noch sitze, nämlich in das Jahr 2100. Welche Vision hast du für Rödl und Partner?
Für das Jahr 2100? Also eigentlich kann man, glaube ich, schwer mehr als 5 Jahre vorausschauen. Aber es ist eine interessante Fragestellung, Florian. Also erstmal ist es wichtig, dass es uns im Jahr 2100 überhaupt noch gibt. Ja. Viele Unternehmen werden ja gar nicht so alt. Ja. Aber ich bin da zuversichtlich, dass es uns im Jahr 2100 noch geben wird. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es auch im Jahr 2100 noch Nachfrage nach unseren Leistungen geben wird. Ja, es wird noch Recht geben, es wird wahrscheinlich auch noch Steuern geben und es wird auch noch Bedarf nach den Assurance-Leistungen und auch den Beratungsleistungen unserer Wirtschaftsprüfer und auch unserer Unternehmens- und IT-Berater geben. Und meine Vision ist, dass wir dann unser jetziges Ziel natürlich schon lange erreicht haben und immer noch der Weltmarktführer für den deutschen Mittelstand sind. Und dass wir, wenn ich jetzt wirklich mal von Vision spreche, dass wir mit dem, was wir machen, die Besten sind. Mir ist es wichtiger, dass wir die Besten sind, als dass wir die Größten sind. Natürlich braucht es dafür eine gewisse Größe. Man kann als ein Mann oder auch als 20-Mann-Rechtsanwaltskanzlei, Steuerberatungswirtschaftskanzlei nicht zu den Besten zählen, sondern dazu ist eine gewisse Größe erforderlich. Ja, Größe haben wir. Ist natürlich auch meine Vision, dass wir weiter wachsen. Aber am wichtigsten wäre es mir, wenn du mich nach meinem wirklichen Traum, nach meiner Vision fragst, dass wir mit dem, was wir machen, die Besten sind.
Das hört sich doch gut an. Wir arbeiten weiter daran, dass wir dieses Ziel nicht nur erreichen, sondern eigentlich auch einfach halten, so wie wir es im Moment schon ganz wunderbar geschafft haben. Zum Abschluss, Christian, machen wir noch ein kleines Spielchen. Ich nenne dir jeweils 2 Begriffe und du musst spontan antworten, welcher dir lieber ist, vielleicht mit einer kurzen Begründung. Bist du bereit?
Jetzt hätte ich gedacht, ich komme um dieses Spielchen herum, aber...
Niemand kommt um das Spielchen herum, das ist ja der eigentliche Witz des Podcasts. Es geht los.
Sehr gut.
Marathon oder Triathlon?
Ich bin ja etliche Marathons gelaufen und mache es jetzt seit einigen Jahren nicht mehr. Also würde mich eigentlich was Neues reizen, deswegen Triathlon.
Okay, für mich wäre es nichts, aber...
Radfahren finde ich inzwischen auch sehr faszinierend. Ich gehe auch im Wasser nicht unter, also Triathlon.
Klavier oder Gesang?
Klavier.
Hast du ja mal gespielt, glaube ich, früher.
Ne? Naja, also natürlich kein Vergleich mit dir, Florian. Ich habe mal ein paar Jahre Klavier gespielt, habe es dann dem Fußballtraining geopfert, aber singen kann ich noch schlechter.
Okay, das ist nicht Teil des Podcasts.
Gut für die Zuhörer.
Drittes Begriffspaar, Sonthofen oder Albach? Vielleicht für die Zuhörer, bevor du antwortest, das weiß nicht jeder, dass wir in diesen beiden Orten in Österreich und Deutschland immer unser Rödel und Partner Skiwochenende abhalten.
Also ich sag Albach. Ich hoffe, unsere tollen Mandanten hier im Allgäu haben, nehmen es mir nicht übel. Wir waren auch mal in Oberstdorf übrigens, also direkt im Skigebiet, aber das wurde dann zu klein. Die haben dann nicht mehr für ein Wochenende uns Kapazität für über 600 Personen zur Verfügung stellen können. Und Sonthofen hat eben den Nachteil der Anreise. Wenn wir in Albach sind, in einem wunderschönen Dorf im Tirol, Albachtal, ein Tal vor dem Zillertal, da sind wir direkt im Ort am Skigebiet und haben auch tolle Infrastruktur. Aber es ist eine knappe Entscheidung.
Mechanische Uhr oder Apple Watch?
Beides. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann für die mechanische Uhr. Meine moderne Kommunikationsmedien tragen wir sowieso ständig mit uns herum und haben auch sehr auch als Arbeitsmittel. Und das Gefühl, eine mechanische Uhr mit der hochkomplexen Technik zu haben und wie sie funktioniert, so auch vielleicht als Gegengewicht zu den ganzen digitalen Mitteln, würde ich dann bevorzugen.
Und letztes Begriffspaar, süß oder herzhaft? Ich sehe dich selten sprachlos.
Was? Aber du siehst mich hoffentlich manchmal nachdenklich. Also ich entscheide mich für süß. Es fällt mir schwerer, auf den Nachtisch zu verzichten, als auf eine herzhafte Speise, ja, und bin ein großer Liebhaber von Schokolade und Eis und möchte auf das Süße nicht verzichten.
Aber durchaus disziplinierter als ich, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ja, also ich erinnere mich 2008, als ich bei Rödel und Partner anfing und wir waren damals noch im Hans-Henne-Jahn-Weg in Winterhude, war ja unser Büro, waren wir um die Ecke essen. Und du hast dann das Weißbrot, das ich zu meinem Salat bestellte, als tote Kalorien bezeichnet. Das weiß ich noch wie heute.
Ich meine, das Süße würde ich jetzt ja auch nicht gedankenverloren in mich hineinessen, sondern es würde ich schon genießen. Ja.
Mit Genuss.
Mit Genuss, das Süße mit Genuss, ja. Jeder Lebkuchen mit Genuss.
Und Abschlussfrage, Christian, auch an dich. Was zeichnet Rödel und Partner für dich besonders aus?
Rödel und Partner zeichnen besonders seine Menschen aus. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Die gesamte Wertschöpfung, der Mehrwert, den wir für unsere Mandanten bringen, erfolgt in den Köpfen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Natürlich mit hochmodernen digitalen Hilfsmitteln. Aber wir sind besonders wertvoll für das, was wir mit unserer Denkleistung vollbringen, mit unserer Erfahrung. Und deshalb zeichnen Rödel und Partner die Menschen aus, ja, die für uns jeden Tag weltweit tätig sind.
Das lassen wir so stehen als Abschluss der letzten Folge, mehr als angemessen. Vielen Dank, Christian, dass du mein Gast warst hier bei Tex Unplugged. Und jetzt packt mich doch ein wenig Wehmut hier in der letzten Folge. Ich bedanke mich auch im Namen des gesamten Teams bei unseren Zuhörern. Es war uns allen gemeinsam eine Freude, mit so vielen tollen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und ein wenig hinter die Kulissen von Rödel und Partner zu schauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann sagen Sie es weiter. Wenn nein, dann sagen Sie es nur uns und vor allem bleiben Sie uns gewogen.
Danke dir, Florian, erstmal für diese Folge, die mir großen Spaß gemacht hat. Und danke dir, dass du die Arbeit auf dich genommen hast und jedes Mal die große Kreativität aufgebracht hast als Gastgeber, Talkmaster dieses Podcasts. Ich glaube, das ist für jeden bei uns im Haus und für viele Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Rödel und Partner und viele Mandanten auch eine tolle Unterhaltung und immer ein Gewinn, es zu hören. Danke dir, Florian.
Vielen Dank.
Das war Tex Unplugged, der Rödelsteuer-Podcast mit Blick hinter unsere Kulissen. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.